ARD.
Ihnen da auch was mitgeben, zu versuchen, Ihnen auch authentisch von mir und meinem Gottglauben zu erzählen. Ich glaube, das ist für den Religionsunterricht auch nochmal ganz wichtig, auch als Religionslehrkraft da ganz authentisch zu sein. Und ich erzähle Ihnen auch von meinem Glauben, wie geht's denn nach dem Tod weiter, was da meine Gedanken sind. Und ob dann diese Samenkörner aufgehen oder nicht, das liegt dann nicht mehr in meiner Hand.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Braucht es im digitalen Zeitalter oder bei wachsender religiöser Vielfalt noch konfessionellen Religionsunterricht? Oder verharrt er in alten Mustern? Ann-Kathrin Förderreuter, bekannt als Frau Religionslehrerin auf Instagram, gibt authentische Einblicke in ihren Unterricht, gestaltet digital und interaktiv auch mit Escape Room-Ideen und emotionalen Themen wie Tod oder Gewalt. Sie tauscht sich regelmäßig mit KollegInnen, kirchlichen Instanzen und Eltern aus und stellt Fragen, die im Klassenzimmer und in der Bildungspolitik ankommen. Wie kann Religionsunterricht heute aussehen und welche Rolle spielen Kirche, Gesellschaft und Glaubensfreiheit dabei? Ann-Kathrin, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, ich freue mich total. Hallo Bob.
Ann-Kathrin, mit der Tür ins Haus. Braucht es heutzutage noch Religionsunterricht?
Wenn wir unsere Kinder und Jugendlichen in den Blick nehmen wollen, dann sage ich da auf jeden Fall ja. Auch wenn ich selbst natürlich da auch existenzbedroht wäre, wenn der Religionsunterricht abgeschafft werden würde als Religionspädagogin. Aber unabhängig von mir selbst, ja, wir brauchen den Religionsunterricht. Unsere Kinder und Jugendlichen brauchen Raum für ihre Fragen und Sorgen und Gedanken.
Das heißt aber ja gleichzeitig, dass du sagen würdest, dass es Raum für diese Sorgen und Fragen und Gedanken nicht gäbe, wenn es keinen Religionsunterricht gäbe, richtig?
Ja, also ich bin ja selbst im Schuldienst, also in der Grundschule, seit vielen Jahren, und ich merke schon, dass wir in unserem Schulsystem sehr gefangen sind und da gerade die Bedürfnisse und auch gerade die Fragen zum Leben der Kinder oftmals auch gar keinen Platz haben, weil wir so in unserem thematischen System drin sind und unserem Lehrplan. Wir wollen alles gut schaffen und die Kinder sollen möglichst viel lernen, das Einmaleins und so weiter. Aber wo bleiben unsere Kinder? Die bleiben da oftmals auf der Strecke. Und da bin ich vollkommen überzeugt, dass der Religionsunterricht da tatsächlich ein Platz dafür sein kann. Allerdings sage ich auch, es muss ein qualitativ guter Religionsunterricht sein, um da eben auch Raum sein zu können.
Bevor ich da die Anschlussfrage stelle, was sind denn so Fragen, die Kinder stellen? Also kann man sich das wirklich so vorstellen, dass die auch Fragen an dich richten, wenn das Thema gerade ein ganz anderes ist? Denn auch der Religionsunterricht ist ja vom Bildungsplan abhängig.
Ja, absolut. Also natürlich haben wir unseren Lehrplan und an den sollten wir uns auch orientieren. Aber ich sage, das ist immer eine Richtschnur, dieser Lehrplan. Wir sollten da unsere pädagogische Freiheit nutzen im Religionsunterricht und tatsächlich schauen, was brauchen unsere Kinder und Jugendlichen. Und ganz oft, wie du das schon benennst, kommen die Fragen im Tun, im Miteinander, im Religionsunterricht auf. Und ganz oft ist es dann auch so, dass man vielleicht vom eigenen Thema dann abkommt und sich dann trotzdem auf die Frage konzentriert, die jetzt gerade in der Gruppe eben aufgekommen ist. So ganz typische Fragen sind zum Thema Tod und Sterben beispielsweise. Also ich merke doch, das ist ein Thema und da plädiere ich auch immer dafür, dieses Thema braucht Platz im Religionsunterricht, denn ich merke doch, die Familien zu Hause oder auch unsere Gesellschaft allgemein, die verschließt sich ganz oft vor diesem Thema, ja, weil man nicht weiß, was soll ich denn als Antwort geben, da ist Überforderung auch dabei oder auch die Bewahrung unserer Kinder vor schlimmen Aussagen oder Themen, und da merke ich, da spielt ganz oft eben das Thema eine große Rolle bei den Kindern, weil sie ja tagtäglich auch damit in Berührung kommen. Und das sollten wir im Religionsunterricht beispielsweise aufgreifen und da mit den Kindern einfach dranbleiben und mit ihnen überlegen, was heißt Tod und Sterben. Aber auch dann, und das sind ja wir als christliche Religionslehrer und Lehrerinnen, eben auch die Antwortperspektive zu bieten, Antwortmöglichkeiten auch zu geben. Also christliche Antwortperspektive beim Thema Tod und Sterben wäre beispielsweise, es geht weiter nach dem Tod, du darfst dich geborgen fühlen, auch nach dem Tod.
In einer Studie vom 14.11.2023, die gleichzeitig von SWR aktuell an diesem Tage herausgegeben wurde, wird deutlich, dass Kirche und Religiosität an Bedeutung verlieren. Hören wir da mal ganz kurz rein.
Protestanten treten laut der Studie überwiegend aus Gleichgültigkeit aus der Kirche aus, Katholiken aus Zorn und Wut. Vor allem die junge Generation verliere immer mehr den Kontakt zur Kirche. Das hänge auch mit den kirchlichen Missbrauchsfällen zusammen, sagt die EKD-Vorsitzende.
Klar ist, dass das Stichwort Vertrauen eine große Rolle spielt. Vertrauen, das zieht sich durch diese ganze Untersuchung. Wann fassen Menschen Vertrauen? Wie fassen sie das? Und da spielt dieses Moment auch mit rein. Das hat ja auch zu einer tiefen Vertrauenskrise in einem Bereich geführt.
Die Folge dieser Vertrauenskrise zeigt die Studie ganz deutlich auf. Bei jungen Menschen spielt Religiosität gar keine Rolle mehr. Da will die EKD ansetzen.
Es gibt nicht die eine Form, wie wir die Jugendlichen erreichen. Es gibt nicht die Jugendlichen, alle sind sehr unterschiedlich und es kommt darauf an, dass wir möglichst viele Formen finden.
Formen, die über den allwöchentlichen Gottesdienst am Sonntagmorgen hinausgehen. Dessen sind sich die Synodalen mittlerweile bewusst.
Die Frage ist jetzt, wie soll ich sagen, ein ganz kleines bisschen gemein, denn ich könnte ja genauso gut einen Deutschlehrer fragen, der ich bin. Wie erklärst du dir, dass immer weniger Leute lesen? Es gibt doch Deutschunterricht, aber ich stelle die Frage trotzdem. Wie erklärst du dir, dass die Kirche insgesamt und Religiosität an Bedeutung verliert? Gerade wenn du ja als Religionslehrerin die guten Unterricht geben möchte, und wir kommen dahin, was das eigentlich bedeutet, dafür sorgst, dass die Kinder und Jugendlichen damit in Berührung kommen.
Also ich denke, das hat ganz verschiedene Gründe. Also zum einen ist es, glaube ich, auch Institution Kirche, was jetzt ganz unabhängig von der Religiosität ist, der Kinder und Jugendliche, einfach die Institution Kirche, die in der Vergangenheit einfach auch missgebaut hat. Muss man einfach ganz klar auch so sagen. Mhm. So dieser Vertrauensverlust in die Institution Kirche, egal ob jetzt evangelisch oder katholische Seite, das ist sicherlich ein Punkt. Ich erlebe unsere Jugendlichen der nächsten Generation auch total kritisch und hinterfragend. Und wenn sie da merken, da ist einiges schiefgelaufen, dann ja, natürlich, dann ist da auch Kritik da, die auch benannt wird und auch zu Recht benannt wird. Und das andere hat, glaube ich, auch mit unserer Gesellschaft zu tun und den vielen Möglichkeiten, die unsere Kinder und Jugendlichen heutzutage haben. Einfach diese Säkularisierung und auch diese Pluralität zu sagen, ich sehe ganz viel, auch durchs Internet, durch Social Media, werde ich tagtäglich konfrontiert mit so vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, wie ich mein Leben gestalten kann und wie ich mein Leben leben kann. Und da rückt dann eben dieses Gottvertrauen oder der Gottglauben eher dann in eine Kategorie, die neben vielen anderen Möglichkeiten eben steht. Und das Dritte ist, glaube ich, auch dieser Traditionsverlust. Also ich selbst bin mit meinen Eltern jedes Jahr beispielsweise an Erntedank mit einem Erntedankkörbchen in die Kirche gegangen, um eben Gott zu danken für die Ernte, für das, was wir alles haben zum Leben. Und das kennen viele Kinder heutzutage gar nicht. Also dieser Traditionsabbruch, so alte Traditionen, die man dann weitergibt von Generation zu Generation, den eigenen Kindern dann auch mitgibt, da ist einfach ein Abbruch drin. Solche Traditionen werden weniger gelebt und weitergegeben. Und Kirche, so modern und vorausschauend Kirche sein muss, aber Kirche lebt auch von einer gewissen Tradition, die man miteinander in der Gemeinschaft einfach auch begeht und gemeinsam erlebt.
Ich muss jetzt gerade noch mal eine kritische Nachfrage stellen, vielleicht aber als kleiner Transparenzhinweis an die ZuhörerInnen. Im Vorgespräch haben wir ganz kurz darüber gesprochen, wie ich es eigentlich mit der Kirche halte. Also quasi die Gretchenfrage andersrum gestellt. Und ich habe gesagt, ich bin wirklich weit entfernt. Also würde mich quasi als waschechten Atheisten verstehen. Gleichzeitig bin ich natürlich trotzdem sehr interessiert an den unterschiedlichen Fächern, den unterschiedlichen Bereichen von Schule. Aber nur, dass mir das sozusagen in dem Sinne nicht falsch ausgelegt wird, sage ich mal. Aber ich spiele vielleicht mal über Bande. Es gibt Leute, die sagen, all das, was du gerade gesagt hast, also bestimmte Perspektiven auf das Leben, die Frage nach Glauben und so weiter, das könnte ja ein gemeinsamer Ethikunterricht auch leisten. Was würdest du daraufhin sagen?
Ja, da bin ich tatsächlich sehr kritisch und ich bin, man hört es ja wahrscheinlich auch an meinem Dialekt, ich komme aus Bayern und in Bayern ist in Sachen Religionsunterricht noch alles in Ordnung, wenn ich das so formulieren darf, dass der Religionsunterricht auch verankert und ich glaube nicht, dass da, also gesetzlich verankert und ich glaube nicht, dass da jetzt in naher Zukunft irgendwelche anderen Modelle oder Formen eingeführt werden. Aber dennoch, ich bin gerade durch meinen Instagram-Account ja auch ganz viel im Austausch mit anderen Kollegen und Kolleginnen in ganz Deutschland oder auch darüber hinaus. Und weiß von den anderen Modellen und Systemen, wie der Religionsunterricht gestaltet oder bespielt wird, sei es freiwillig oder sei es eben, wie du das gerade benannt hast, Bob, als allgemeinen Ethikunterricht für alle gemeinsam. Ich sehe ein wenig Gefahr an diesem Ethikunterricht für alle gemeinsam, dass es eben ein reiner Sachunterricht wird. Also ich lerne etwas über meine Religion und sicher und ganz wichtig auch über andere Religionen oder andere Weltanschauungen. Aber ich glaube, dass es in diesen Systemen, ohne da jetzt genau einen Praxiseinblick zu haben, dass es da wenig darüber hinausgeht, über diesen reinen Sachunterricht. Dass eben das, was ich vorhin benannt habe, dieses Raum für eigene Fragen stellen, Raum für ja auch kritische Glaubensfragen und Zweifel auch zu sagen, dass da eben wenig Raum für solche Momente gibt, für solche persönlichen Momente.
Du hast gerade eben gesagt, guter Religionsunterricht vermag es, diese Fragen dann auch zuzulassen. Und ich würde jetzt mal ableiten, dass du auch sagst, dass guter Religionsunterricht, ich würde sagen, wie eigentlich jeder gute Unterricht Raum für das lässt, was Schülerinnen und Schüler beschäftigt, interessiert und berührt. Aber was würdest du gerade speziell für den Religionsunterricht noch als, sagen wir, Form von gutem Unterricht sehen? Und wir kommen natürlich gleich auch noch auf die Konkretisierung, die du auf deinem Instagram-Account machst. Aber gibt es da so gewisse, ja, unverrückbare, ja gut, unverrückbar ist in der Pädagogik nichts, aber bestimmte Dinge, wo du sagst, das muss eigentlich ein Religionsunterricht heutzutage erreichen, der es schaffen will, die Kinder mitzunehmen?
Ja, der Religionsunterricht kämpft ja tatsächlich mit einem Image. Also sagen wir mal ehrlich, wer an Religionsunterricht denkt, der hat ganz oft Filme schauen in den höheren Jahrgangsstufen im Kopf oder dann auch Ausmalbilder in der Grundschule. Mehr passiert dann nicht. Also so erlebe ich es zumindest mit Menschen im Gespräch, die jetzt wenig Einblick in den Religionsunterricht haben. Und wie du das benennst, das ist ja wie bei allen Unterrichtsfächern, wird es so einen Religionsunterricht auch sicher geben in der Praxis. Aber ich kämpfe dafür und das ist so auch meine Botschaft, einfach Lust zu machen auf den Religionsunterricht und aufzuzeigen, was denn alles so möglich ist. Denn im Gegensatz zu den Unterrichtsfächern bin ich nämlich überzeugt, dass der Religionsunterricht wahnsinnig viel Potenzial hat und wahnsinnig viel Vielfalt bieten kann und auch aus einer gewissen Vielfalt schöpfen kann. Und ich bin einfach dafür, dass ein guter Religionsunterricht die Kinder und die Jugendlichen in den absoluten Mittelpunkt stellt. Also zu schauen, was brauchen
die,
was ist gerade ihr Lebensthema, also die Lebenswelt, wie geht's ihnen gerade und danach eben meinen Unterricht und vor allem meine Themen, meine Auswahl der Themen, die Auswahl der biblischen Geschichten zu treffen und mich danach auszurichten. Das ist so meine Krux, die ich einfach habe und danach richte ich meinen Unterricht aus.
Ich habe es gerade schon mal so ein bisschen angeteasert. Wenn man auf deinen Instagram-Account geht, Frau-Religionslehrerin, für diejenigen, die nachgucken wollen, richtig?
Ja, richtig.
Dann sieht man plötzlich Methoden, die vielleicht so gar nicht in das Bild passen, das man vom Religionsunterricht hat. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt diese sehr offene Besprechung zum Beispiel vom Tod und von Themenheften, die sich damit beschäftigen, sondern auch solche Methoden wie Escape Rooms. Da würden mich jetzt mehrere Fragen zu interessieren, vielleicht eins nach dem anderen. Was sind Escape Rooms? Wie bist du darauf gekommen? Und warum passt das in den Religionsunterricht?
Ja, die Escape Rooms sind so eine moderne Methode in der Grundschule, so erlebe ich es zumindest. Also viele andere Unterrichtsfächer, gerade in Deutsch oder in Mathe, HSU, da gibt es mittlerweile sehr viele Escape Rooms, Rätsel, um eben ein gewisses Thema auf motivierende und spielerische Weise sich zu erschließen. Und ich dachte mir dann irgendwann, das müsste doch auch für den Religionsunterricht funktionieren. Einfach rätseln und spielen. Das bin ich auch selber. Also ich rätsel auch unheimlich viel gerne selbst. Und so habe ich dann angefangen, statt einen klassischen Lesetext und dann Fragen dazu oder ein Rätsel dazu, eben das alles in Aufgaben zu verpacken. Und ich merke, dass die Kinder da einfach total motiviert dabei sind, weil natürlich alle diesen Lösungscode herausfinden möchten und wollen und da einfach die Motivation der Kinder enorm ist und da alle eigentlich mit im Boot dabei sind.
Kannst du das mal ganz konkret machen, wie das vielleicht zu einem bestimmten Thema aussehen würde? Weil ich kann mir vorstellen, also dieses Thema insgesamt Escape Rooms beziehungsweise so Escape, ich weiß gar nicht, wie nennt man die denn, Schlösser oder so. Das war vor einigen Jahren, als es das Twitter-Lehrerzimmer noch gab, mal total modern. Aber ich bin mir sicher, jetzt hören einige zu und verstehen überhaupt nicht, wie das genau funktioniert. Kannst du das mal an einem konkreten Beispiel machen? Du hast ja selber ein ganzes Methodenbuch rausgegeben, an dem man sich bedienen kann. Ich bin mir übrigens sicher auch nicht nur dann für den Religionsunterricht, aber natürlich ist es dafür auch gemacht. Wie sieht das ganz konkret aus und wie sieht dann der Unterricht aus, wenn das gemacht wird?
Ja, Beispiel, ein relativ aktueller Escape Room war von mir zur Papstwahl. Also der alte Papst ist gestorben, ein neuer Papst musste gewählt werden. Und viele Kollegen, Kolleginnen haben das natürlich auch im Religionsunterricht thematisieren wollen und müssen. Lebenswelt der Kinder, also was passiert auf der Welt, das soll Thema in meinem Unterricht sein. Und statt jetzt irgendwelche Informationen, Infotexte irgendwie zusammenzustellen, dachte ich mir, das verpacke ich in einem Escape Room. Und ausschauen tut dies dann so, dass es praktisch vier Rätsel sind, immer so ein mini kleiner Infotext dabei und zu diesem Infotext ist dann ein Rätsel. Also das kann ein Buchstabensuchsel sein, das kann ein Fehlertext sein, das können Aufgaben sein, bei denen man Paare finden muss, verbinden muss. Und nach jedem Rätsel bekomme ich eine Zahl, die ich mir erspielt oder errätselt habe. Und wenn ich dann alle vier Zahlen mir erarbeitet habe, dann kann ich den großen Lösungscode knacken und ganz oft wird dann eine Schatzkiste vorbereitet. In der Schatzkiste ist eine kleine Belohnung, sei es ein Lesezeichen, sei es ein Gummibärchen oder vielleicht ein Gutschein für einmal Spielestunde oder wie auch immer. Und der große Vorteil dieser Escape Rooms ist eben dieses selbstständige Arbeiten. Also ich als Lehrkraft trete da eher weg als Lehrerin, sondern eher als Begleiterin, die eben dieses selbstständige Arbeiten an diesen Rätseln begleite. Ich gebe Tipps, wenn jemand nicht weiterkommt. Ich bin jederzeit ansprechbar. Ich kann die Zeit nutzen, auch zu einzelnen Kindern im Klassenraum eben zu gehen und da auch nochmal in Interaktion zu treten. Aber ich bin eher im Hintergrund, denn die Grundidee dieser Escape Rooms ist tatsächlich das selbstständige Arbeiten, sei es in Einzelarbeit oder auch, und das ist auch eine ganz tolle Sache zu sagen, ihr geht zu zweit oder sogar zu dritt zusammen als Gruppe und versucht die Rätsel zu lösen.
Würdest du sagen, das ist etwas, was auch, wie soll ich sagen, innerhalb der Fachleitung ankommt? Also ich frage das deshalb, weil manchmal ist es ja so, dass gerade im Referendariat es so einen gewissen Unterschied gibt zwischen dem, was junge Lehrkräfte als ja zeitgemäßen Unterricht sehen und möglicherweise das, was FachleiterInnen sehen wollen. Ja, und ich weiß nicht, ob das in Bayern auch so ist, aber in Baden-Württemberg ist es, glaube ich, zumindest so, dass auch Kirchenvertreter Teil der Bewertung im Referendariat sind. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass da die Augenbrauen hochgezogen werden. Oder vielleicht ist das auch ein völliges Vorurteil jetzt von mir.
Ja, den Eindruck habe ich auch, Bob. Da bin ich ganz bei dir. Aber ich sage immer, das ist total personenabhängig, diese REF-Zeit und diese Prüfungen. Also wer sitzt da mit am Tisch und wer beurteilt mich, wer begleitet mich? Und sicherlich brauchen solche neuen Methoden oder neue Unterrichtsideen einfach auch Zeit, dass diese durchdringen und auch an die oberste Leitungsebene durchdringen, an die Prüfungsebene durchdringen. Und ich versuche da aber auch die Refis, mit denen ich ja auch ganz viel im Kontakt bin. Ich bekomme ja tagtäglich auch Fragen gestellt zum Religionsunterricht, einfach auch zu ermutigen. Denn ich habe mal gelernt, wenn ich alles gut begründen kann, dann ist alles erlaubt. Also wenn ich zeigen kann, welche Gedanken dahinter stecken, warum diese Methode jetzt gerade gut für meinen Unterricht ist, für meinen Inhalt ist, für meine Schüler und Schülerinnen ist und ich das gut darlegen kann und begründen kann, dann ist alles erlaubt. So habe ich es zumindest in meiner kirchlichen Ausbildung mitbekommen und gelernt bekommen. Und ich hoffe doch, dass dieser Standard auch zumindest in weiten Teilen bei uns im Schulsystem verbreitet ist. Einfach auch dieser Gedanke, meine Schüler, Schülerinnen sind da auch im Mittelpunkt wieder und im Fokus und ich muss schauen, was brauchen sie.
Ich möchte dich jetzt nicht dazu bringen, die große Systemkritik zu stellen, aber mir war gerade so, als wenn da auch so ein bisschen, sagen wir mal, Kritik durchgeschwungen ist. Denn was ich manchmal nicht verstanden habe, Staat und Kirche sind in Deutschland ja grundsätzlich getrennt. Bildung ist ein staatliches Angebot. Und trotzdem kommen Vertreter des kirchlichen Systems, um jetzt da zu beurteilen, ob Referendarinnen und Referendare dann Religionslehrkräfte werden können. Ist das nicht widersprüchlich?
Also ich kann jetzt wieder nur von Bayern sprechen und vom bayerischen System ist es ja so, der Religionsunterricht ist ja, schwimmt ja zwischen diesen beiden Bereichen. Zum einen Bereich Staat, ja, der Religionsunterricht findet am staatlichen Ort Schule statt. Und ganz viele Kollegen im Religionsunterricht und Kolleginnen sind ja auch staatliche Lehrkräfte. Allerdings, und jetzt kommt eben dieser zweite Bereich Kirche ins Spiel, die Kirche verantwortet vor allem inhaltlich den Religionsunterricht, also ist zuständig für die Ausbildung der Religionslehrkräfte, wie jetzt bei mir als kirchliche Lehrkraft sowieso. Also ich habe an einer evangelischen Hochschule studiert. Mein Vorbereitungsdienst, mein Referendariat war zu 100% kirchlich organisiert, aber auch ist die Kirche involviert in der Ausbildung der staatlichen Lehrkräfte. Also wenn da jemand in Bayern zum Beispiel Grundschullehramt mit Fach Religion studiert hat und das unterrichten möchte, dann gibt es da immer wieder kirchliche Seminare und auch kirchliche Seminarleiter und Leiterinnen, die diese Ausbildung mit begleiten. Und auch inhaltlich zu sagen, wir als Kirche wird inhaltlich beim Lehrplan, bei den Themen eben auch mit gesprochen und inhaltlich verantwortet die Kirche, was im Religionsunterricht passiert. Und du hast aber recht, Bob, es ist schwierig, wenn zwei Bereiche und zwei Instanzen einfach da mit involviert sind. Also ich merke immer wieder, dass da ganz gute Kommunikation und gute Absprachen, gute Regelungen notwendig sind, die aber, und das ist auch wieder die Frage der Personenabhängigkeit, nicht immer vor Ort einfach gut passieren, solche Absprachen und Regelungen und die Kommunikation. Also da ist sicherlich, aber das betrifft ja auch viele Bereiche in unserem Schulsystem, sicherlich noch Luft nach oben, da einfach einen guten Blick drauf zu haben und da auch gerade die Refis da auch nochmal gut mitzunehmen und da gute Ausbildung zu bieten, damit eben auch der Religionsunterricht auch qualitativ einfach gut gesichert ist.
Du hast ja gerade gesagt, dass es dir auch viel um Dialog geht, dass du dich deutschlandweit austauscht. Unter anderem ja wahrscheinlich auch durch deinen Instagram-Account. Hat sich dein Blick, seitdem du das machst und dieser Austausch auch von dir initiiert wird, ich nehme ja mal an mit Referendaren, Lehrkräften, aber vielleicht auch Leuten aus der Verwaltung, gegenüber dem Religionsunterricht verändert? Wie auch immer verändert? Also in Bezug darauf, was guter Religionsunterricht ist, wie unterschiedlich der ist und so weiter?
Ja, total. Also mein Blick hat sich total geweitet. Ich komme aus meiner bayerischen heiligen Welt-Bubble in die große, weite Welt und sehe, wie es auch woanders laufen kann mit dem Religionsunterricht. Den anderen Systemen. Also ich weiß, Berlin-Brandenburg ist ja der Religionsunterricht zum Beispiel freiwillig. Also da muss die Kirche tatsächlich werben und kämpfen dafür, dass Kinder und Jugendliche sich bewusst für den Religionsunterricht entscheiden. Bei uns in Bayern ist es ja genau andersrum. Du bist automatisch im Religionsunterricht und wenn du nicht möchtest, dann musst du den Antrag stellen sozusagen oder dich abmelden vom Religionsunterricht.
Ja, das ist in Baden-Württemberg.
Also da hat sich mein Blick total geweitet und ich merke auch gerade Berlin-Brandenburg, dass da Kirche auch total den Fokus auf diesen Religionsunterricht dann auch setzt. Auch die Kirche sieht, jawohl, das ist ein wichtiges Arbeitsfeld und da müssen wir einfach auch Man- und Woman-Power hineinlegen und auch Werbemittel bereitstellen. Wir müssen einen guten Religionsunterricht auch nach außen tragen, einen qualitativ guten Religionsunterricht dafür werben, damit sich eben Familien dafür bewusst entscheiden. Und da hat sich schon mein Blick sehr geweitet im Austausch und zu sehen, wie das andere machen und auch nochmal das Bewusstsein, wie wichtig ist, dass wir da einfach jetzt als Religionslehrkraft, aber auch insgesamt als Systemkirche da einfach den Religionsunterricht gut im Blick haben müssen und uns da einfach Mühe geben, wenn ich das einfach so salopp formulieren darf, Mühe geben für den Religionsunterricht.
Wir haben uns ja über den guten Religionsunterricht unterhalten und das, was du so gesagt hast in Bezug auf den Raum, den du Schülerinnen und Schüler gibst oder den guter Religionsunterricht den Schülerinnen und Schüler gibt, könnte man ja so ein bisschen, du kannst mir gleich gerne widersprechen, unter der Überschrift Resilienz sehen, würde ich jetzt mal sagen. Also die Möglichkeit haben, über Dinge zu sprechen, die einen ja umtreiben im vielleicht auch manchmal im Sinne von Stress und Druck und so weiter. Also wie gesagt, da kannst du mir gerne widersprechen. Meine Anschlussfrage daran wäre, wann war ein Religionsunterricht aus deiner Sicht erfolgreich, nachdem Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen haben?
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Ich habe immer das Motto so fürs Leben lernen. Die Kinder und Jugendlichen sollen bei mir im Unterricht fürs Leben lernen. Also der ganz enge Lebensweltbezug, der ist mir doch ganz wichtig zu schauen, ja, welche Fragen treiben mich um und kann ich da Antwortmöglichkeiten geben? Und ich will Ihnen um Gottes Willen keinen Glauben überstülpen. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe und das sehe ich auch nicht als meine Aufgabe, Ihnen da zu sagen, und ab sofort glaubst du an Gott, weil ich das so möchte. Das kann ich auch gar nicht erzwingen und das will ich auch gar nicht. Aber ich kann zumindest.
Genau, wenn
so
wir das erzwingen könnten, dann würden alle Schülerinnen und Schüler Kommasetzung beherrschen. Entschuldigung.
Ja, ich benenne es immer gerne so als ein bisschen so Samenstreuen. Also ich kann versuchen, so ein paar Samenkörner zu streuen, indem ich einfach auch Vertrauen und Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen aufbaue, ihnen da auch was mitgeben, zu versuchen, ihnen auch authentisch von mir und meinem Gottglauben zu erzählen. Ich glaube, das ist für den Religionsunterricht auch nochmal ganz wichtig, auch als Religionslehrkraft da ganz authentisch zu sein. Und ich erzähle ihnen auch von meinem Glauben, wie geht's denn nach dem Tod weiter, was da meine Gedanken sind. Und ob dann diese Samenkörner aufgehen oder nicht, das liegt dann nicht mehr in meiner Hand. Und das ist eben das, was ich gerne mitgeben möchte. Und nach dem Besuch des Religionsunterrichts, das wäre mal ganz spannend, da eine Umfrage zu starten, jetzt gerade in dieser Generation Z. Also das würde mich total interessieren, welche Erinnerungen und was Sie aus dem Religionsunterricht mitnehmen haben können und ob Sie was mitnehmen haben können.
Ich musste gerade die ganze Zeit grinsen. Und Leute, die diesen Podcast schon sehr lange hören, die wissen vielleicht warum. Liebe Ann-Kathrin Förderreuter, wusstest du, dass du etwas mit einem ehemaligen Schwerstverbrecher gemein hast?
Nein, das ist mir völlig neu.
Maximilian Pollux hat in der allerersten Folge von Die Schule brennt, also ehemaliger Schwerstverbrecher, der fast 10 Jahre im Gefängnis war, ganz am Ende, als ich ihn gefragt habe, gibt es etwas, das du den Lehrkräften mit auf den Weg geben würdest, gesagt, werft Samen. Und das fand ich gerade total spannend, dass du da gerade auch nochmal drüber gesprochen hast, weil das Bild finde ich deshalb so schön, weil man ja in dem Moment, wo man sät, noch nicht weiß, ob die Saat aufgeht oder nicht. Aber sozusagen das als Idealvorstellung zu haben, ist natürlich, also fand ich nur interessant, dass sozusagen vor 120 Folgen der Schwerstverbrecher dasselbe gesagt hat. Ich habe noch eine Frage bezüglich der Inhalte. Und zwar in deiner Zeit als Religionslehrerin, merkst du, dass die Kinder, die dir Fragen stellen, du hast gerade gesagt, der Tod spielt eine große Rolle, dass sich Themen auch verschieben? Also geht es mehr als vor einigen Jahren eben um Themen, die für uns Erwachsene auch eine Rolle spielen? Das heißt zum Beispiel Krieg, zum Beispiel Social Media, zum Beispiel KI und solche Dinge? Oder ist sozusagen dadurch, dass die Themen groß bleiben und allgemein bleiben, das eher relativ konstant?
Also ich habe natürlich die Wahl als Religionslehrkraft, die Themen auch zu setzen. Der bayerische Lehrplan ist da auch zum Beispiel total offen und sagt, diese Kernkompetenzen sollen erfüllt werden, aber mit welchen Inhalten ich das mache, das bleibt tatsächlich mir überlassen. Also es gibt eigentlich bei uns im bayerischen Lehrplan in Religion keine festen biblischen Geschichten mehr, die unbedingt benannt und besprochen werden müssen. Das erlebe ich als große Freiheit. Und natürlich versuche ich dann schon, diese gesellschaftlichen Themen dann mit hineinzunehmen. Also solche Werte wie Nächstenliebe, Barmherzigkeit, das sind ja urchristliche Werte, die wir sowohl in der Bibel finden, aber auch gerade eben, wie gehen wir miteinander um? Auch die Frage, Gottes Liebe gilt für alle Menschen, egal wo ich herkomme, welche Sexualität ich habe und so weiter und so fort. Also das sind ja schon Themen, die uns auch in der Gesellschaft bewegen und beschäftigen und umtreiben. Und das kann ich natürlich dann auch in meinem Unterricht benennen und thematisieren. Ein Beispiel, also Fußball. Da habe ich eine Unterrichtsstunde konzipiert und die auch veröffentlicht. Also Fußball in der Bibel heißt die Unterrichtsstunde mit Fair Play und Teamgeist. Und da sind die Kinder total dabei und die Rückmeldungen der anderen Kollegen und Kolleginnen sind enorm, weil sie sagen, jawohl, das spricht die Kinder einfach an, wenn ich da eben über das Fußballthema hineingehe und dann mit ihnen aber schaue, wo finde ich den Teamgeist und Fair Play, nicht nur bei uns in der Fußballmannschaft oder in der Klasse, sondern auch, wo gibt's denn da auch Bibelstellen, die mir da auch nochmal meinen Weg mit begleiten können. Und das finde ich doch eine große Gabe, die uns der Religionsunterricht auch gibt, da einfach zu wählen und zu schauen, was ist aktuell, was brauchen die Kinder. Und die Bibel ist ein Buch des Lebens. Also diese ganzen biblischen Erzählungen sind ja aus dem Leben im Miteinander entstanden, im Glaubensleben, im Miteinander als Beziehung zu Gott entstanden. Also so Menschen wie du und ich. Und diese biblischen Geschichten dann einfach jetzt ins Hier und Jetzt zu holen und in die Lebenswelt der Kinder zu holen und da Verknüpfungen herzustellen, das ist eben die große Kunst des Religionsunterrichts. Also nicht die verstaubten Geschichten der Bibel von Anno irgendwas zu erzählen und die auch so mit diesem verstaubten Image zu lassen, sondern sie zu entstauben, diese biblischen Geschichten, und ins Hier und Jetzt für die Kinder und die Jugendlichen zu holen.
Ich habe gerade kurz leuchtende Augen bekommen, denn mein Fußballverein ist für viele nicht nur Religion, sondern hat, ich glaube, auch unter dem Stadion die einzige Kirche, die es gibt. Insofern, ich weiß nicht, ich werde hier mir jetzt eigentlich einige HörerInnen vergraulen, das tut mir total leid, aber es ist halt so, einmal Schalke, immer Schalke, gut. Das nur nebenbei. Vielleicht als fast Abschlussfrage. Gibt es denn für dich persönlich eine Bibelstelle oder Geschichte, die du gerade für besonders aktuell hältst?
Ja, also ich wieder auf dieses Thema Fußball in der Bibel, Teamgeist, das habe ich gerade einfach so aktuell im Kopf. Und da gibt es eine Bibelstelle im Neuen Testament, da wird gesprochen von ein Leib, viele Glieder. Also da wird die Kirche praktisch und die Gemeinschaft verglichen mit dem Körper und den Augen und Mund und Händen und Füßen. Und jedes Körperteil hat ja eine andere Aufgabe, aber alles wird auch gebraucht. Das ist auch so mein Motto, mit dem ich das Leben auch gern so. Wir haben alle unsere unterschiedlichen Stärken und Schwächen und auch meine Rallye-Kinder sind so unterschiedlich, aber wir brauchen irgendwie alle und wir müssen irgendwie alle schauen, dass wir zusammen sein können, eine gute Gemeinschaft bilden und dass einfach jedes Kind und jeder Mensch in dieser Gesellschaft, jede Person ihren Platz findet mit allen Fähigkeiten, Gedanken und Talenten, was jeder und jede so mitbringt von uns.
Ganz am Ende des Podcasts geht es ja oftmals um Empfehlungen. Ich habe eine Empfehlung ganz kurz. Man glaubt es kaum, aber Sabine Rückert macht nicht nur den Zeitverbrechen-Podcast, sondern auch unter Pfarrerstöchtern. Und für jemanden wie mich, der nicht religiös ist, aber natürlich interessiert, trotzdem an Glaubensfragen, finde ich das ganz fantastisch. Ich weiß nicht, ob du den auch hörst oder mal gehört hast und wie du den findest, aber gibt es auch etwas, was du denjenigen, die sagen, das fand ich jetzt spannend, gerade so die Frage nach zeitgemäßem Religionsunterricht oder Glaubensfragen, noch empfehlen könntest, außer natürlich deinem Instagram-Account und deinen Publikationen?
Also ich bin ein großer Fan auch von der digitalen Kirche bei Instagram. Also da gibt's auch einen Hashtag und viele meiner Kollegen, Kolleginnen oder auch Pfarrer, Pfarrerinnen, die da einfach auch kluge theologische Gedanken in die Welt streuen, die ich sehr gerne lese und mitnehme und die auch etwas mit mir machen. Einfach auch gerade der Gedanke, so Gott liebt alle. Also auch die Queere Community und so weiter, da einfach einen Zuspruch zu erfahren. Also das ist nochmal so eine Empfehlung, die ich habe, da auch einfach theologisch den Horizont zu erweitern und da einfach zu gucken, was ist denn auch theologisch unterwegs. Also nicht nur pädagogisch und die modernen und zeitgemäßen Methoden im Religionsunterricht einzusetzen, sondern auch theologisch einfach am Ball zu bleiben. Da einfach einer Theologie zu folgen, die nah am Menschen und nah am Hier und Jetzt so ist. Das ist auch meine Empfehlung zu sagen, nicht nur methodisch, pädagogisch, sondern auch theologisch zeitgemäß zu sein und zu bleiben.
Heute sprach ich mit Ann-Kathrin Förderreuter, bekannt als Frau Religionslehrerin auf Instagram, Religionspädagogin in Bayern, Bloggerin und Gestalterin von interaktiven Materialien und zeitgemäßem Religionsunterricht. Ganz herzlichen Dank an Katrin für dieses Gespräch.
Ja, schön, dass ich mit dabei sein konnte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.